ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Brandenburg bekommt eine neue Regierungskoalition aus SPD und CDU. Nötig wurde das ja, weil das Bündnis der SPD mit dem BSW gescheitert ist. Nun also Neustart mit dem Koalitionsvertrag Verantwortung für Brandenburg. Der löste nicht nur Zustimmung aus, sondern auch einiges an Kritik. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich mal umgehört.
Wirtschaft first. Ziemlich genau so haben es die Parteispitzen von SPD und CDU formuliert. Denn wenn die Wirtschaft boome, dann boome auch Brandenburg. Deshalb sollen Baugenehmigungen schneller erteilt und neue Industriebetriebe mit weniger Bürokratie angelockt werden. Zur Freude von Alexander Schirp und der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg.
Es ist absolut erkannt, dass eine starke Wirtschaft das Fundament für alles andere ist, was man sich wünscht. Da geht es um die Industrie mit ihrer Lokomotivfunktion. Auch insgesamt das Thema Gründen wird unterstützt. Und deshalb erleben Sie uns hier in der Tat ganz zuversichtlich.
Doch eine so wirtschaftsfreundliche Politik mit weniger Regelungen habe auch einen Preis, kritisiert Magdalena Eder vom Brandenburger Klimabündnis. Denn oft bedeutet Bürokratieabbau auch den Wegfall von Umweltstandards.
Zugleich wird sehr stark auf Industrieansiedelung, auf Bebauung, auf Vereinfachung von Bebauung, auf Herabsetzen jeglicher Umweltstandards gesetzt. Gerade auch bei den LSG-Flächen, also bei den Landschaftsschutzgebieten, ist das auch tatsächlich ganz deutlich so erwähnt. Und das ist natürlich weder für Klimaschutz noch für Wirtschaft am Ende sinnvoll, denn hier kannibalisieren wir unsere Lebensgrundlagen.
Auch Katja Kager vom Deutschen Gewerkschaftsbund sieht die Wirtschaftsoffensive im Koalitionsvertrag zwiespältig. Die Vorgabe, dass Firmen bei öffentlichen Aufträgen Tariflöhne zahlen müssen, sei richtig. Gleichzeitig vermeide es die rot-schwarze Landesregierung aber, für höhere Einnahmen zu sorgen. Immer noch gäbe es in Brandenburg Steueroasen, so Kager.
Aber wir haben eben zum Beispiel eine Situation, dass die Tarifbindung in Brandenburg bei 41% liegt. Und damit gehen uns jährlich mehrere Millionen an Euro verloren in Brandenburg, weil die Sozialbeiträge niedrig sind, weil die Steuern zu niedrig sind. Das wäre alles Geld, was man holen könnte, wenn man da anders politisch agieren würde. Und da werden wir auch bei der CDU noch weiterhin viel Überzeugungsarbeit leisten.
Neben der Wirtschaft wollen SPD und CDU den Bereich Bildung stärken, mit weniger Stellenstreichungen bei Lehrkräften und einer Wochenstunde mehr Deutsch in der Grundschule. Wichtig sei allerdings, dass nicht gleichzeitig in anderen Fächern gekürzt werde, mahnt Günter Fuchs von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Es gibt im Koalitionsvertrag Dinge, die wir lang gefordert haben. Die Stärkung der Grundschule, die Stärkung der basalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern sind sinnvolle Ansätze. Auf der anderen Seite gibt es nicht wirklich Korrekturen, was die Verbesserung der Standards in den Schulen betrifft. Selbst die Mehrlehrerstellen, die jetzt eingestellt werden, führen ja nicht dazu, dass die Bedingungen in den Schulen besser werden, sondern wir haben im nächsten Schuljahr wieder 3.500 Schülerinnen und Schüler mehr. Das heißt also, wir schreiben die schlechten Bedingungen eigentlich fort.
Dass dem nicht so ist, das müssen SPD und CDU in den nächsten Monaten erst noch beweisen.
Reaktionen auf den Koalitionsvertrag von SPD und CDU in Brandenburg aus Potsdam berichtete Amelie Ernst. Dass die sogenannte kritische Infrastruktur in Berlin besser geschützt werden müsste, das hat der Anschlag aufs Stromnetz im Berliner Südwesten Anfang des Jahres eindrucksvoll gezeigt. Die schwarz-rote Koalition will deshalb unter anderem das Informationsfreiheitsgesetz ändern. Das Gesetz regelt die Akteneinsicht von Bürgerinnen und Bürgern. Kritiker fürchten nun, dass mit den Änderungen nicht nur die kritische Infrastruktur geschützt, sondern auch unliebsame Recherchen verhindert werden sollen. Das sagt die Online-Plattform Frag den Staat. Mehr von Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Recherchen wie etwa derzeit zur Fördergeldaffäre in der Senatskulturverwaltung könnten durch die geplanten Änderungen am Informationsfreiheitsgesetz künftig verhindert werden, so der Vorwurf in Richtung Senat. Denn die Gesetzesänderung sieht nicht nur vor, dass Akten, die die kritische Infrastruktur betreffen, künftig nicht mehr herausgegeben werden dürfen. Behörden sollen Dokumente auch dann zurückhalten dürfen, wenn sich dies nachteilig auf Gerichtsverfahren auswirken könnte oder wenn Vereitelung oder Verzögerung von Verwaltungshandeln zu befürchten ist. Auch Akten der Steuerverwaltung sollen unter Verschluss bleiben. Die aktuelle Medienberichterstattung über die Fördergeldaffäre wäre unter den geplanten Einschränkungen der Transparenzpflichten nicht mehr möglich, sagt auch der Grünen-Abgeordnete Vassili Franco. Jede missliebige Anfrage ließe sich künftig mit diffusen und abstrakten Vorwänden abbügeln, sagt er. Und auch außerhalb des Parlaments zeigen sich Institutionen empört. Informationsfreiheit sei kein Verwaltungsluxus, den man nach Belieben kürzen könne, kritisiert etwa der Verein Mehr Demokratie. In einer Zeit, in der das Vertrauen in Politik ohnehin leide, sei dieser Vorstoß nicht nur falsch, sondern gefährlich. Die Berliner Datenschutzbeauftragte Maike Kamp hält die geplanten Gesetzesänderungen für unnötig. Dem RBB sagte sie, Sicherheitsbedenken in Bezug auf kritische Infrastrukturen könnten bereits nach der bestehenden Rechtslage ausreichend berücksichtigt werden. Die Senatsinnenverwaltung weist all diese Kritik zurück. Die bestehenden Ausschlussgründe im Gesetz würden maßvoll, punktuell und sachlich fundiert begründet, erweitert so eine Sprecherin. Und am Fragerecht von Abgeordneten und am Berliner Pressegesetz ändere sich nichts. Das stimmt zwar, aber wenn es um die Herausgabe von Akten geht, sind auch die Medien aufs Informationsfreiheitsgesetz angewiesen. Sicherheit werde hier als Vorwand genutzt, um sich der lästigen Kontrolle durch Presse und Öffentlichkeit zu entledigen, kritisiert deshalb die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion in der Gewerkschaft Verdi. Das Abgeordnetenhaus müsse diesen Angriff auf die Kontrollrechte der Presse stoppen. Und tatsächlich kommt Bewegung in die schwarz-rote Koalition. Auf RBB-Nachfrage sagte der SPD-Abgeordnete Jan Lehmann, an die Einschränkungen, die fragdenstaat.de kritisiere, habe niemand gedacht. Es sei nie so gemeint gewesen, wie von Kritikern befürchtet. Man arbeite nun aber an klarstellenden Formulierungen. Die sollen bis zur Datenschutzausschusssitzung am Montag vorliegen.
Tja, und diese Formulierungen wird sich dann Landespolitikreporter Thorsten Gabriel sehr genau anschauen. Seit vergangenem Jahr gilt in Berlin, das Probejahr am Gymnasium ist abgeschafft. Kinder, die keine Gymnasialempfehlung bekommen, können aber über einen Probetag versuchen, doch noch aufs Gymnasium zu dürfen. Im vergangenen Jahr gab es große Aufregung, weil gerade mal 2,6% den Test bestanden haben. Jetzt sind die Ergebnisse für dieses Jahr da und die Erfolgsquote ist noch geringer, berichtet Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Berlinweit versuchten es gut 1200 Schülerinnen und Schüler, nur 15 waren erfolgreich, 1,22%. Letztes Jahr, als es statt Probejahr am Gymnasium erstmals den Probetag gab, nahmen 1900 Kinder teil, Bestehensquote damals 2,6%. Wohl mit ein Grund, warum sich in diesem Jahr deutlich weniger Kinder zum Probeunterricht anmeldeten. Dabei geht es um Mathe, Deutsch und eine Aufgabe in der Gruppe. Die Bildungsverwaltung von CDU-Senatorin Katharina Günther-Wünsch wertet den Ausgang des diesjährigen Probeunterrichts als Erfolg. In ihrer Pressemitteilung schreibt sie:
Die Ergebnisse bestätigen erneut, dass der festgelegte Grenzwert für die Gymnasialempfehlung sorgfältig gewählt wurde und eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen am Gymnasium darstellt. Zugleich unterstreichen sie die hohe fachliche Qualität der Förderprognosen der Berliner Grundschullehrkräfte.
Wie schon im letzten Jahr kommt aus dem Abgeordnetenhaus auch heute Kritik am Verfahren. Franziska Brichtzi, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, sagt, der Probeunterricht funktioniere nicht.
Und insofern haben wir auch die Forderung, den Probeunterricht in dieser Art und Weise abzuschaffen, zugunsten eines Votums der Klassenkonferenz, wo ja auch die Klassenlehrkräfte vertreten sind, die ihre Schülerinnen und Schüler am besten einschätzen können.
Kritische Töne auch innerhalb der schwarz-roten Koalition. Den SPD-Abgeordneten Marcel Hopp stört:
Dass es auch dieses Mal wie auch letztes Jahr keine sozusagen Vortestung gegeben hat, mit der nachweisbar ist, dass diesen Test auch Schülerinnen bestehen, die eine Gymnasialempfehlung haben.
Das sagt der SPD-Abgeordnete Marcel Hopp, der den gymnasialen Probetag kritisiert. Diesmal haben nämlich nur 15 von gut 1200 Schülerinnen und Schüler den Test bestanden. Und jetzt wird darüber diskutiert, wie sinnvoll dieser Probetag fürs Gymnasium ist. Vor rund einem Jahr gab es Großalarm am Holocaust-Mahnmal neben dem Brandenburger Tor. Ein Tourist wurde dort angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann überlebte nur knapp, weil wichtige Gefäße nur um Millimeter verfehlt wurden. Heute nun ist das Urteil gegen den Täter gefallen. Der syrische IS-Anhänger muss 13 Jahre in Haft. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling war bei der Urteilsverkündung im Berliner Kammergericht dabei.
Der Angeklagte habe einen spanischen Touristen von hinten angefallen und das Opfer lebensgefährlich verletzt mit einem 14 cm langen Kehlschnitt. Unter anderem Mitarbeiter der US-amerikanischen Botschaft hatten erste Hilfe geleistet. Nur durch ein Wunder habe das heute 31-jährige Opfer überlebt, weil keine lebenswichtigen großen Blutgefäße verletzt worden seien, hieß es im Urteil. 2,5 Stunden nach der Tat hatte sich der Angeklagte am Tatort gestellt. Der angeklagte Syrer war im Mai 2023 mit seinem kleinen Bruder nach Deutschland gekommen. Bis kurz vor der Tat war er bei BMW in Leipzig beschäftigt, hat fast 2000 Euro verdient und Deutsch gelernt. Nach der Ablehnung als Asylbewerber hatte er jetzt eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Er war auch nach eigenen Angaben kontinuierlich über soziale Medien im Kontakt zu einem islamistischen Anleiter gewesen. Der 19-Jährige habe Mitglied des IS werden wollen durch seine Tat mit antisemitischer Gesinnung, hatte die Bundesanwaltschaft angeklagt. Auch in Syrien hatte der Angeklagte bereits Kontakt zum IS. Als sein Vater das bemerkt habe, soll der Angeklagte das erste und einzige Mal vom Vater geschlagen worden sein, hieß es im Urteil. Trotz der Tat als heranwachsender 19-Jähriger ist der Angeklagte nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Verteidiger Daniel Sprafke ist davon überzeugt, dass sein Mandant die Tat sehr bedauert.
Er hat sich ja auch hier persönlich dazu verhalten und hat sein Bedauern, das ich ihm uneingeschränkt abgenommen habe, hier zum Ausdruck gebracht. Im Übrigen hat auch der Nebenkläger dieses Bedauern zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Gegen das Urteil kann in Revision gegangen werden.
Gerichtsreporter Ulf Morling war das über das Urteil gegen einen IS-Anhänger nach dem Attentat am Holocaust-Mahnmal vor gut einem Jahr.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Andrea Schneider und Silja Sodke. Einen Aktenordner voller Ärger hat Ralf Pomrenke aus Berlin-Kladow, Folge eines Autokaufs, der ihn und seine Familie seit einem Dreivierteljahr in Atem hält.
Das macht mich richtig sauer. Letztes Jahr im Mai hat meine Tochter ihr Auto für relativ wenig Geld verkauft, weil der Wagen keinen TÜV mehr hatte. Und der Käufer hat ihr gleich zugesagt, ja, ist kein Problem, wir brauchen keinen TÜV, wir melden ihn sowieso ab, weil er geht nach Afrika. Ist aber nicht, der ist nicht nach Afrika gegangen, sondern der ist immer noch in Berlin und fährt scheinbar hier auch noch in Berlin rum.
Im Frühsommer vergangenen Jahres inseriert seine Tochter ihr Auto per Kleinanzeige. Es meldet sich ein sympathischer junger Mann. Die beiden machen einen Vertrag und die Tochter vertraut darauf, dass der Käufer den Wagen schnell abmeldet und übergibt das Auto samt Nummernschilder gegen Barzahlung.
Er meinte auch, ja, wie soll er ihn dann wegkriegen, wenn die Nummernschilder ab sind? Und er müsste ihn jetzt ja zu dem Trailer bringen. Und der steht in Charlottenburg. Und wir waren eigentlich nur froh, dass der Wagen weg ist. Und haben gesagt, okay, wenn er sagt, er macht es. Also ich meine, wir haben ja ein gewisses Urvertrauen in die Menschheit. Aber scheinbar sind wir da jemanden auferlegen, der es genau andersrum gemacht hat.
Denn kurz nach dem Verkauf flattern plötzlich Bußgeldbescheide ins Haus.
11.06.25 Geschwindigkeit überschritten. 15.06.25 Geschwindigkeit überschritten. Falsch geparkt. 15.07. Falsch geparkt. Der letzte kam an am 3.02. vom 8.12.25. Falsch geparkt.
Der Wagen wurde nicht abgemeldet. Jetzt hat die Verkäuferin ein Problem, erläutert Claudia Löffler vom ADAC Berlin-Brandenburg.
Denn in dem Moment gibt man ja mit dem Verkauf alles aus der Hand, was man hat. Das Auto, die Autoschlüssel, alle Fahrzeugpapiere. Und dann ist es schwer nachzuweisen, dass man dann nicht mehr der Halter des Fahrzeugs ist. Und solange man der Halter ist, haftet man auch für alles.
Die Bußgeldbescheide landen bei der ehemaligen Halterin, obwohl sie den Verkauf sowohl bei der Versicherung als auch bei der Zulassungsstelle gemeldet hat. Das aber muss nicht immer ausreichen, wie in diesem Falle, sagt Claudia Löffler vom ADAC.
Bei Bußgeldern wegen Parkverstoß ist es dann so, dass man, selbst wenn man angibt, dass man das nicht begangen hat, also keinen Parkverstoß begangen hat, dann trägt man als Halter immer noch die Verfahrenskosten.
Monatelang wird der Wagen von Ralf Pomerenkes Tochter am Neuköllner Kielufer immer wieder aufgeschrieben. Mal steht er im Halteverbot, mal auf dem Grünstreifen. Als Familie Pomerenke versucht, den Käufer zu erreichen, stellt sich heraus, die angegebene Adresse auf dem Kaufvertrag stimmt nicht und auf dem vorgezeigten rumänischen Reisepass steht keine Meldeadresse. Das stellen Vater und Tochter aber erst hinterher fest.
Wir haben gar nichts, nur ein Foto und einen Namen. Und wir wissen noch nicht mal, ob er überhaupt hier in Deutschland eine Meldeadresse hat. Also das heißt, wir haben einfach ein Phantom. Und wir können nichts weiter machen.
Höchstens eine Anzeige gegen unbekannt stellen. Noch sind die Bußgeldverfahren offen. Claudia Löffler vom ADAC hat einen Lösungsvorschlag.
Sollte man wirklich nichts mehr in der Hand haben, keinen Schlüssel, kein Auto, keine Fahrzeugpapiere und gar nichts, dann kann man auch eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass man nicht mehr der Halter des Fahrzeugs ist.
Ralf Pomerenkes Tochter will nun diese Erklärung bei der Zulassungsbehörde abgeben und hofft, dass sie akzeptiert wird. In Zukunft wird sie sicher kein Auto mehr verkaufen, ohne es vorher selbst abzumelden.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.